Das Unbewusste ist die Quelle aller schöpferischen Kraft. Die geheime Macht des Unterbewusstseins. Das Unsichtbare wird sichtbar. Je länger ich mich mit dem menschlichen Geist beschäftige, desto faszinierter bin ich. Es ist unglaublich, welche Möglichkeiten in uns stecken. Und es ist deshalb schade, dass wir oft so wenig von unserem Potenzial, von dieser nahezu unbegrenzten Kraft Gebrauch machen. Wir sind so auf das Sichtbare fixiert, dass wir das Unsichtbare vergessen. Wenn wir also das Unsichtbare sichtbar werden lassen, dann nutzen wir etwas, das tief in jedem von uns steckt. Die geheime Macht des Unterbewusstseins. Was zählt, zählt. Oder? Als Menschen sind wir automatisch stark nach außen orientiert. Unsere Sinne, mit denen wir das Leben aufnehmen und mit denen wir es verstehen lernen, sind nach außen gerichtet. Ich spreche vom Sehen und Hören, vom Schmecken und Riechen und vom Tasten. Alle diese Sinne sind nach außen gerichtet. Und weil uns diese Ausrichtung letztendlich das Überleben garantiert, haben wir Menschen gelernt, uns allein auf diese Sinne zu verlassen. Wir orientieren uns nicht nur mit diesen Sinnen, sie dienen uns auch dazu, unsere Umwelt zu gestalten, Dinge zu entwerfen, zu entwickeln und zu gestalten. Und es hat sich bei uns die Haltung verbreitet, dass nur das für uns existiert, was wir messen können. Und nur das, was wir zählen können, zählt. Alles andere hat keine Bedeutung. Auch die Philosophie kennt diese Ausrichtung, die sich in den philosophischen Schulen des Empirismus oder Positivismus manifestiert. Strömungen, die gerade in den beiden vergangenen Jahrhunderten eine wahre Hochkonjunktur erlebt haben. Der Empirismus ist eine philosophische Position, die besagt, dass alle Erkenntnis aus der Erfahrung stammt. Nach dem Empirismus sind Wissen und Wahrheit auf Beobachtungen und Sinneserfahrungen gegründet. Empiristen argumentieren, dass wir unser Wissen durch die Sinne sammeln und daraus Schlüsse ziehen. Der Positivismus ist eine philosophische Schule, die auf dem Empirismus fußt und sich auf das Verständnis von Wissenschaft und Erkenntnis konzentriert. Der Positivismus lehnt metaphysische Annahmen ab und betont die Bedeutung von objektiven Daten und messbaren Ergebnissen. Sie geben scheinbar Gewissheit und Verlässlichkeit. Das hat auch etwas mit einem Phänomen zu tun, das lange eine Grundüberzeugung der Menschheit bildete, dem Glauben an einen kontinuierlichen Fortschritt. Zugegeben, in den letzten Jahren ist dieser Fortschrittsoptimismus angesichts zahlreicher Krisen geschwunden. Doch der Glaube daran, dass es kontinuierlich immer weiter und immer höher geht, dass sich das Rad des Lebens immer schneller drehen lässt, ohne dass wir heruntergeschleudert werden, der sitzt tief. Wird er enttäuscht, dieser Fortschrittsglaube, bleiben oft eine tiefe Ernüchterung, Verunsicherung und Ratlosigkeit zurück. Etwas, das wir überall um uns herum beobachten können. Diese Fortschrittssucht, so könnte man sie zugespitzt bezeichnen, hängt wesentlich damit zusammen, dass nur das Sichtbare als wirklich gilt und zählt. Denn diesen Fortschritt muss man messen können, sei es nun in der Gesellschaft mittels Steigerung im Bruttosozialprodukt oder durch Senkungen der Arbeitslosigkeit, sei es im persönlichen Leben, wobei hier das dickere Bankkonto, der schnellere Sportwagen oder das größere Haus als Messlatte dienen könnte. Oder die 10 Kilo weniger auf der Waage oder die 5 Minuten, die wir schneller laufen als unser Kollege. Und selbst im Sport zielt der größte Teil des Trainings nur auf das Messbare. Man benutzt ein ausgeklügeltes Fitnessstudio, engagiert einen Ernährungsberater oder Koch, man spart nicht am Physiotherapeuten und feilt an den körperlichen Fähigkeiten und an vielem anderen mehr. Immer wieder werden die neuesten und besten Trainingsgeräte und Maschinen angeschafft. All das ist sicherlich wichtig und es ist nicht grundsätzlich verkehrt, dies zu tun. Und doch verbirgt sich dahinter die Maxime, was zählt, zählt. Wie aber steht es mit unserem größten Kraftpotenzial, unserem Unterbewusstsein? Wie steht es mit unserer geheimen Macht? Kann ich die zählen? Kann ich sie messen? Zumindest nicht in der Form, wie ich es mit den gerade genannten Beispielen tun kann. Und das führt dazu, dass wir unsere geheime Macht nicht mit dem Stichwort Fortschritt zusammenbringen und es uns gar nicht in den Sinn kommt, dass wir uns auch dort steigern können, selbst wenn wir das nicht auf einer Uhr oder Waage ablesen können. Wir können nicht fragen, hey, wie viel Zentner Angst bringt diese Person oder jene Mannschaft mit? Ich habe nämlich so und so viel Liter oder Kilo oder Meter davon. Genauso wenig, wie wir sagen können, er oder sie ist so und so viel Amor-Einheiten stark verliebt. Das gilt auch für andere Bereiche, wie etwa für Vertrauen oder Motivation. Und natürlich wäre es für mich als Mentaltrainer wesentlich einfacher, wenn ich am Anfang eines Prozesses die Motivation oder mentale Kraft messen und dann nach mehreren Sitzungen sagen könnte, aha, wir haben uns bei der Motivation um x Punkte gesteigert, weiter so. Doch das geht nicht. Und das ist, wie wir später noch sehen werden, auch gut so. Stattdessen müssen wir nämlich überlegen, gibt es womöglich auch innere Sinne? Und wie können wir uns auf uns selbst richten? Kann das, was unsichtbar in unserem Inneren existiert, nicht auch nach außen sichtbar werden? Und wie können wir das tun, wenn wir das Leben mit den Augen sehen und mit den Ohren hören? Von Herz zu Herz. Wie können wir jemandem etwas Unsichtbares beibringen? Das ist so gut wie unmöglich. Nicht völlig unmöglich, aber so gut wie unmöglich für die meisten von uns in der heutigen Zeit. Früher war das anders. Die alten Meister in den Upanishaden zum Beispiel haben häufig ganz einfach aufgehört zu sprechen. Das Wort Upanishad bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie sich niederlassen in der Nähe des Meisters und bezieht sich auf die Lehren, die Schüler von einem spirituellen Lehrer erhalten. Diese Meister wussten, dass das Unterbewusste der Menschen miteinander vernetzt ist, wie wir das heute etwa vom Telefon kennen, und sie unterrichteten meist einfach in der Stille. Für uns kaum vorstellbar. Und auch im früheren Japan benutzte man zum Unterrichten oft die Weisheit Ishin Denshin, das meint von Herz zu Herz oder im übertragenen Sinne und auf unseren Kontext angepasst, vom Unterbewussten zum Unterbewussten. Aus vielen Aufzeichnungen und Berichten können wir erfahren, dass mit diesen Schülern irgendetwas in der Tiefe geschah, dass sich etwas in ihnen veränderte. Und zwar nicht auf der Ebene des logischen Denkens, sondern viel tiefer und nachhaltiger. Nur konnte man das nicht so einfach nachvollziehen. Die Schüler mussten vertrauen, fast im wahrsten Sinne des Wortes blind oder auf jeden Fall stumm. Am Anfang haben das dennoch sehr viele Schüler, die diesem Meister gefolgt sind, akzeptiert. Doch mit der Zeit konnten immer weniger Schüler damit umgehen, immer weniger blieben übrig, vielleicht nur noch ein oder zwei. Im Hinduismus zum Beispiel wurden die sogenannten Rishis berühmt, Seher, denen die heiligen Texte, die Shrutis, geoffenbart wurden. Über solche Offenbarungserlebnisse heißt es, auseinander fliegen meine Ohren, auseinander mein Auge, auseinander dies Licht, das in mein Herz gesetzt ist. Fort wandert mein Denken, mein Sinnen ist in der Ferne. Keine Angst, wir müssen nicht wie die Rishis sein, das ist gar nicht unser Ziel. Aber wie kann es uns gelingen, dass auch unser Denken fortwandert und unser Sinn in der Ferne ist? Meine Familie stammt aus dem Gebiet rund um Antakya in der Provinz Hatay, also dem Teil der Türkei, der ganz in der Nähe Syriens liegt. Und wir blicken zurück auf eine lange Tradition von Sehern. Mein Uropa zum Beispiel galt als ein großer Meister, als Guru. Ich hatte es schon erwähnt, er wurde stolze 108 Jahre alt, hatte in seinem Leben sehr, sehr viele Menschen unterrichtet und wusste Bescheid über Vergangenheit und Zukunft. Mir ist schon klar, dass wir aus dem Westen an so etwas nicht glauben, doch wieder und wieder habe ich erlebt, wie seine Vorhersagen eingetroffen sind. Unerklärlich, zumindest mit unseren modernen Methoden und Logiken. Als er schließlich 108 Jahre alt geworden war, rief er die gesamte Familie zusammen und sagte, »In 3 Tagen gehe ich weiter. Kommt alle zusammen, ich will mich verabschieden.« Und tatsächlich, er hat sich von allen Leuten verabschiedet und am 3. Tag danach hat er zu meiner Oma, seiner Tochter, gesagt, »Liebe Tochter, die Zeit ist gekommen, ich gehe jetzt weiter.« Er ist aufgestanden, hat sich gewaschen, ein Gebet gesprochen, sich wieder hingesetzt und ist friedlich eingeschlafen. Er wusste genau, zu welcher Sekunde seine Seele den Körper verlässt. Ich habe großes Verständnis, wenn ihr als Hörerinnen und Hörer jetzt etwas ungläubig schaut und das für unmöglich haltet. Doch genau so war es. Mein Uropa hatte eine unglaubliche Verbundenheit zum Unsichtbaren. Und ich selbst habe als Jugendlicher begonnen, diese Verbundenheit für mich zu entdecken. Zwar war ich gewissermaßen familiär oder karmisch vorgeprägt, wie man so sagt, doch erst die Beschäftigung mit dem Kampfsport und mit der Meditation Vor allem mit der fernöstlichen Philosophie und Religion hat mich immer stärker in diese Themen eintauchen lassen. Ich spürte, dass da mehr ist, als wir mit unseren Augen sehen können. Und ich machte mich auf die Suche. Eine Reise von außen nach innen. Wie wir unser Unterbewusstsein neu programmieren. Inzwischen habe ich viele Menschen auf diese Reise mitgenommen. Wir beginnen oft mit dem Versuch, der geheimen Macht in uns nachzuspüren. Wir wollen eine Ahnung davon bekommen, welche Energie in uns ist oder in uns sein könnte. Das spüren wir im Positiven wie auch im Negativen. Wenn wir zum Beispiel neben jemandem sitzen, der sich stundenlang nur über alle möglichen Dinge beschwert, der nur schimpft, also einfach nur negativ ist, dann werden wir uns danach völlig geschlaucht fühlen. Als hätte uns jemand regelrecht sämtliche Energie rausgesaugt. Andersherum fühlen wir uns nach einem Spaziergang in der schönen Natur oder einem tiefen Gespräch mit einer guten Freundin gestärkt und voller Energie, sodass wir danach sagen, das hat jetzt richtig gut getan. Man fühlt sich inspiriert und beflügelt. Wenn wir uns das bewusst machen, haben wir das erste Mal diese Energie berührt, die in uns ist. Wir haben eine große Speicherplatte in uns. Und genau diese Speicherplatte hängt eng mit unserem Unterbewusstsein zusammen. Was genau meine ich mit diesem Begriff? Unterbewusstsein ist für mich eine Art universale und körperliche Intelligenz. Überleg mal, wir werden geboren und sofort haben wir eine Kraft in uns, die diesen Körper magisch entwickelt. Die 100.000 Kilometer Gefäße in uns, das Herzklopfen, die Haut, unsere Haare, Nägel, Augen, einfach alles. Wir wachsen, aber das tun wir nicht, weil wir uns das vorgenommen haben und den Prozess bewusst steuern. Natürlich können wir uns mehr Muskeln antrainieren oder Haare wachsen lassen. Aber dass die Haare länger werden, dass unsere Nägel, auch wenn wir die schneiden, ständig nachwachsen, das beeinflussen wir nicht bewusst. Da ist eine unter- oder unbewusste Kraft am Werke. Diese Kraft, diese universale Lebenskraft, kann niemand erklären. Zumindest ist mir kein Wissenschaftler, kein Experiment, keine Theorie bekannt, die nach empirischen Maßstäben diese Kraft erklären könnte, zumindest nicht bis ins letzte Detail. Für uns bedeutet das, dass wir uns dieser Kraft nicht auf den herkömmlichen Wegen nähern können. Das bewusste Selbst, so wollen wir es einmal nennen, ist am Rechnen, am Kalkulieren, wenn wir uns bewusst auf etwas ausrichten. Das Unterbewusstsein wiederum nimmt alles auf, was wir hören oder spüren, nicht nur von jemandem, der direkt zu uns spricht, sondern zum Beispiel auch in Situationen, wenn wir in einem Café sitzen und jemand hinter uns dies oder das von sich gibt. Das Unterbewusstsein wägt nicht ab. Es ist wie ein Topf ohne Deckel, ein offener Trichter. Es nimmt alles auf, was reinkommt. Und nun die Frage: Was passiert eigentlich, wenn wir das nutzen und unserem Unterbewusstsein bewusst bestimmte Dinge sagen? Was tut sich, wenn wir diese Energiespeicherplatte, wie wir sie gerade getauft haben, gezielt mit aufbauender Energie versorgen? Das Unterbewusstsein nimmt letztendlich das auf, was am häufigsten wiederholt wird, was es am besten kennt und was es am intensivsten fühlt. Und das wird dann zur Realität. Wenn wir etwas für uns im Leben verändern wollen, haben wir mehrere Kanäle. Wir können einerseits durch den Denkprozess, durch die Häufigkeit der Wiederholung etwas verändern. So wie wir eine Sprache lernen, indem wir Vokabeln oder die Grammatik wiederholen. So wie wir einen Schlag beim Boxen oder einen Freistoß im Fußball verbessern, wenn wir ihn wieder und wieder ausprobieren. Dann können wir irgendwann sogar unter größtem Stress die perfekte Technik abrufen oder wie aus der Pistole geschossen antworten, weil es im besten Sinne des Wortes in unser Unterbewusstsein eingegangen ist. Wir sagen auch oft, wenn jemand eine Sache sehr gut beherrscht, er hat es im Blut. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das bewusste Denken auszuschalten. Das geschieht bei Suggestionen oder bei der Hypnose. Auch damit können wir unser Unterbewusstsein programmieren. Du kannst dir das vereinfacht so vorstellen. Wie schon gesagt, gleicht unser Unterbewusstsein einem Topf ohne Deckel, einem offenen Topf, den wir beliebig füllen können. Wichtig: Tun wir das nicht, dann bleibt der Topf nicht etwa leer. Nein, er wird durch andere Einflüsse und Energien gefüllt. Und vielleicht mit Dingen, die uns schaden und die wir gar nicht wollen. Stellen wir uns einmal einen offenen Topf mit Erde vor, in die wir Samen legen. Die Samen, um im Bild zu bleiben, können wir letztendlich bewusst gießen und wir können Sonnenlicht darauf fallen lassen. Irgendwann werden die Samen zu einer Pflanze und diese Pflanze wird wachsen und Früchte tragen, wenn wir sie eben ausreichend mit Wasser und Licht ernähren. Das Wasser und die Sonnenstrahlen können unsere sprachlich formulierten Gedanken sein, aber nicht nur das. Auch unser Unterbewusstsein wird ganz stark von Bildern genährt. Wir können unsere Energiespeicherplatte mit Affirmationen und Visualisierungen füttern, um sie aufzuladen. Bilder sind extrem wichtig und sogar noch kraftvoller als Worte allein. Nicht ohne Grund heißt es, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn wir zum Beispiel in der Vergangenheit irgendetwas Negatives erlebt haben, haben wir meistens das damit verbundene Bild im Kopf. Wir werden später lernen, wie wir Bilder erzeugen, die auf der tiefsten Ebene unserer Energiespeicherplatte gesichert werden. Dafür, und dazu sind viele nicht in der Lage, müssen wir lernen, loszulassen und abzuschalten. Wenn wir ständig eine Autorennbahn an Gedanken in unserem Kopf haben, wenn wir unentwegt vor uns hingrübeln, schaffen wir es nicht, in die tiefen Ebenen unseres Unterbewusstseins vorzudringen. Wenn wir unsere innere Festplatte neu programmieren wollen, müssen wir das alte Programm verändern. Das können wir, und übrigens können nur wir Menschen das, wenn wir offen dafür sind und den richtigen Weg dahin kennen. Dazu hilft es, wenn wir uns eines klar machen. Wir programmieren uns selbst oder wir werden programmiert. Eines von beiden findet immer statt und wir haben die Wahl, was uns lieber ist. Mit dem Programmieren oder programmiert werden beginnt jeder von uns bereits als Kind. In unseren ersten 3 Lebensjahren werden bis zu 90% unseres Unterbewusstseins geprägt. Und das sitzt dann sehr tief. Das heißt nicht, dass wir das nicht ändern können, aber so einfach und ohne ein genaueres Wissen, wie wir das angehen könnten, wird das ein fast unmögliches Unterfangen sein. Stefanie Stahl hat mit ihrem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme einen der erfolgreichsten Bestseller aller Zeiten geschrieben. Die Psychologin und Psychotherapeutin erklärt in ihrem Buch, in der Fach- und Ratgeberliteratur werden dem Persönlichkeitsanteil des inneren Kindes zumeist nur die Gefühle zugeordnet. Ich meine jedoch, dass das innere Kind mit den Anteilen vom Schatten- und Sonnenkind auch durch innere Glaubenssätze geprägt wird, die häufig überhaupt erst die Wegbereiter für die Gefühle sind. Wie ich bereits ausgeführt habe, versteht man unter einem Glaubenssatz eine tief verankerte Überzeugung, die etwas über unseren Selbstwert und unsere Beziehungen zu anderen Menschen aussagt. Glaubenssätze entstehen zwar in der Kindheit, aber sie verankern sich tief in unserem Unbewussten. Und so werden sie unbewusst ins Erwachsenenalter als psychisches Programm übernommen. Sie haben einen erheblichen Einfluss darauf, wie wir wahrnehmen, fühlen, denken und handeln. Wir wissen heute zum Beispiel, dass ängstliche Erwachsene als Kinder nicht selten mit sehr viel Unsicherheit, Misstrauen oder sogar Angst konfrontiert waren. Ängstliche Eltern übertragen das Grundmisstrauen, das sie ihrem eigenen Leben gegenüber verspüren, oft direkt auf ihre Kinder. Eines meiner an sich völlig harmlosen Lieblingsbeispiele, das ich oft beobachtet oder gehört habe und das sicher jeder von uns kennt: Eltern sagen ihrem Kind, wenn du mit nassen Haaren rausgehst, wirst du krank. Vielleicht war der Kleine vorher 3 oder 4 Mal mit nassen Haaren draußen und nichts ist passiert. Doch nachdem die Eltern es mehrmals gewarnt hatten und das Kind mal wieder mit nassen Haaren draußen war, zack, begann es zu husten und hatte Fieber oder sonst etwas. Oder ein anderer Klassiker. Die kleine Tochter klettert auf einen Stuhl oder auf ein Sofa und die Eltern sagen ihr immer, pass auf, sonst fällst du noch hin, hör jetzt auf damit. Das Kind fällt aber noch gar nicht. Und irgendwann, nach 4, 5 Mal, hör auf jetzt, sonst fällst du hin, purzelt die Tochter vom Stuhl, weint und die Eltern meinen, siehst du, wir haben es dir doch gleich gesagt. In beiden Beispielen wurde das Kind programmiert, und zwar völlig unnötig. Was wäre aber stattdessen gewesen, hätten Papa und Mama gesagt, komm, du schaffst oder kannst das, kletter einfach nur aufmerksam. Ich habe als Lehrer viele Schüler in unterschiedlichen Bereichen unterrichtet. An einer Förderschule für Kinder mit geistiger und seelischer Behinderung oder an einer Tagesklinik, in der sich sehr ängstliche, aber auch sehr aggressive Menschen befanden. Ich trainiere außerdem Profisportler und Unternehmer, darunter sogar Milliardäre. Und bei allen, wirklich allen, habe ich bemerkt, wenn sie sich geöffnet und auf den Weg in ihr Inneres begeben haben, hat sich ihr Leben verändert. Unterschiedlich stark und unterschiedlich schnell, aber immer gab es eine Verbesserung zum Positiven. Diese Verbesserung konnte man oftmals im Außen erkennen, ohne dass man es sofort messen konnte, wie zum Beispiel in Form einer gesteigerten geistigen und körperlichen Kraft, einer größeren seelischen Harmonie, stärkeren inneren Balance etc. Neben der Offenheit, die ich schon angesprochen habe, braucht es dazu vor allem zwei Dinge: Disziplin und Motivation. Wie wir diese Motivation entwickeln und vor allem aufrechterhalten, werde ich dir am Ende dieses Buchs verraten. Ein sehr wichtiger Aspekt für Veränderung und Nachhaltigkeit. Der innere Download. Doch erst einmal genügt es zu wissen, dass die Programmierung unseres Unterbewusstseins ein Prozess ist. Die innere Festplatte ist ja schon beschrieben und wir Menschen neigen dazu, uns nicht verändern zu wollen. Ich finde es bezeichnend, dass wir anderen zum Geburtstag wünschen: Bleib so, wie du bist. Warum eigentlich? Warum sollen wir so bleiben, wie wir sind? Bertolt Brecht hat das sehr schön in einer seiner Geschichten von Herrn K. beschrieben. Ein Bekannter begegnet Herrn K. und begrüßt ihn mit den Worten: Sie haben sich gar nicht verändert. Und was antwortet Herr K.? Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Im physischen Sinne mag das, was Herr K. gehört hatte oder was wir mit »Bleib so, wie du bist« meinen, ein Kompliment sein. Im geistigen Sinne ist es das nicht. Mit jedem Tag sind wir einen Tag mehr in der Schule des Lebens und sollten nie aufhören, uns zum Besseren zu entwickeln. Im alten Japan sagt man, ein Meister bleibt ein Schüler bis an das Ende seiner Tage. Wäre es deshalb nicht viel schöner zu wünschen, werde, wer du sein kannst und willst? Um das zu erreichen, müssen wir unsere Gewohnheiten ändern. Denn das alte Sprichwort stimmt ja. Wenn du etwas haben willst, was du noch nie hattest, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Am Anfang wehren wir uns unbewusst. Das Unterbewusstsein mag keine Veränderung. Es hält immer am Alten fest. Es ist so, wie wenn wir uns in unserer Wohnung befinden und sie nie verlassen wollen, weil wir hier ja alle Räume auswendig kennen. Oder es erinnert uns an unsere Kindheit, in der wir unser Lieblingsspielzeug nicht abgeben wollten, obwohl es schon ganz abgenutzt war und wir ein neues geschenkt bekommen hatten. Das muss nicht immer schlecht sein. Man muss nicht ständig alles neu machen. Doch in diesem Fall müssen wir unser Unterbewusstsein positiv umprogrammieren, um neue Gewohnheiten, neue Habits zu kreieren. Das dauert und braucht Disziplin. Üblicherweise zwischen 4 bis 6 Wochen, in denen wir jeden Tag die Technik oder das bestimmte Ritual anwenden. Und wenn wir es nur einmal vergessen, wirft uns das sofort wieder zurück. Wenden wir die Technik aber für 4 bis 6 Wochen jeden Tag an, vielleicht sogar mehrmals am Tag, dann ist der innere Download fast abgeschlossen. Brechen wir es aber bei 90% ab, so starten wir nicht bei 90%, sondern oft wieder bei 0%. Unser Unterbewusstsein ist sehr sensibel und hier perfektionistisch. Für mich ist es kosmisch. Alles ist geordnet und waltet nach eigenen universalen Gesetzen. Auch hier gilt wieder die richtige Formel: Steter Tropfen höhlt den Stein. Das klingt vielleicht ein bisschen anstrengend. Und ja, etwas Anstrengung braucht es, wie bei einem Muskeltraining. Erst in der Anstrengung bekommen wir Kraftzuwachs. Wäre es zu leicht, wären wir auf der ganzen Welt nur von Meistern umgeben. Aber davon gibt es leider nur sehr wenige. Ein Sprichwort sagt: Der Meister hat öfter versagt, als der Schüler es je probiert hat. Vorausgesetzt, wir wissen, was wir erreichen und verändern wollen. Aber es gibt auch viele Menschen, die nicht wissen, was sie wollen. Was machen wir in so einem Fall? In welche Richtung will ich mich verändern? Welchen Weg soll ich einschlagen? Hier haben wir die Möglichkeit, mit unserem Denken zu wandern. Und das nimmt uns ein wenig Anstrengung ab. Wir können uns mit unserem Denken auf Zeitreisen begeben. Wir können fantasievoll Bilder kreieren oder wir können uns neue Lebensläufe ausmalen. Nehmen wir zum Beispiel 3 Berufe, die wir uns für uns vorstellen. Wir nehmen uns Beruf A und malen uns so anschaulich wie möglich aus, wie es wäre, diesen Beruf auszuüben. Wir fragen uns: Wie fühlt es sich an, wenn ich so lebe? Dann malen wir uns Beruf B aus und wieder fragen wir uns: Wie fühlt es sich an, wenn ich so lebe? Und schließlich machen wir das Gleiche mit Beruf C. Wieder malen wir ihn uns aus und fragen uns und horchen auf die Antwort. Dann werden wir, wenn wir nur aufmerksam genug sind, sehr schnell und gut spüren, womit es uns am besten geht und was für ein Gefühl es uns gibt. Dieses Gefühl können wir als Energiequelle anzapfen, die uns in der Spur hält. Das können wir wie im obigen Beispiel mit Berufen machen, aber auch mit vielen anderen Dingen. Wenn wir abnehmen wollen, aber leidenschaftlich gerne jeden Tag Schokolade essen und Cola trinken, dann können wir uns selbst vorstellen, wie wir aussehen würden, wenn wir 5 Kilogramm weniger auf den Rippen hätten. Oder wir stellen uns vor, wie es sich anfühlt, 5 Kilometer zu joggen, wachsamer zu sein und energiegeladener in den Tag zu starten. Wie wir locker die Treppen raufspringen und nicht mehr nach jedem Stockwerk Pause machen müssen und oben angekommen mit rotem Kopf vor uns hinschwitzen. All das können wir visualisieren und wir werden spüren, wie sich das anfühlen würde. Wenn wir dann in uns hineinfühlen und uns fragen, will ich dieses Bild, ist es mir wert, auf Cola und Schokolade zu verzichten? Erhalten wir sicher eine Antwort. Wofür wir uns letztendlich entscheiden, hängt davon ab, wie sehr wir etwas wollen und wie gut wir etwas in unser Unterbewusstsein einprägen können. Denn es gilt, zuerst bilden wir Gewohnheiten und dann bilden die Gewohnheiten uns. Jeder und jedem von uns stellen sich diese Fragen. Wie stark brenne ich dafür? Wie stark will ich mich dafür einsetzen? Wie viel bin ich bereit, dafür zu bezahlen? Von meiner Zeit, meiner Energie, meinem ganzen Leben? Und nur wenn wir diese Fragen wirklich ehrlich beantworten, wird es uns gelingen, unser Unterbewusstsein richtig zu füllen und für uns zu nutzen. Schlüssel zu einem neuen Mindset. Zum Abschluss noch eine kurze Sache, die mir bei meinen Coachings häufig begegnet und auffällt. Ich habe diesen Satz schon einmal zitiert. Where attention goes, energy flows. Das ist gerade bei der Programmierung unseres Unterbewusstseins extrem wichtig. Wir können die geheime Macht unseres Unterbewusstseins nur dann nutzen, wenn uns klar ist, was auf uns einströmt und wie wir es lenken können. Wenn beispielsweise unser Umfeld die ganze Zeit zu uns sagt, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, und ich befasse mich Tag ein, Tag aus mit dem Satz, dann wird diese Botschaft immer stärker. Er wird kontinuierlich tiefer in unser Unterbewusstsein eingeschrieben. Was wir über den Samen und die Pflanze gesagt haben, gilt auch hier, nur dass sich das negativ auswirkt. Wir gießen diesen Samen und er wächst und wächst und daraus wird eine Pflanze, aber eben keine schöne Pflanze, sondern eine hässliche oder ungesunde. Weil ich die Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf diesen Satz und seine negative Botschaft richte, speise ich ihn mit der Energie, die wir nicht wollen, und lasse ihn wachsen. Ich ernähre ihn quasi, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Lerne ich hingegen, mir einen Schutzmantel aufzubauen und beachte das Gerede meines Umfelds nicht, dann lasse ich die Botschaft nicht an mich heran und gebe ihr keine Nahrung. Im übertragenen Sinne lasse ich diesen negativen Satz verhungern. Irgendwann stirbt er, der Samen ist dann eben nicht aufgegangen, weil ich ihn nicht gegossen und weil ich ihm auch kein Sonnenlicht gegeben habe. Das gilt für alle möglichen Probleme. Wenn ich mich ständig mit einem Problem befasse, lasse ich es größer und größer werden. Und das machen sehr viele Menschen falsch. Sie analysieren ihre Probleme ständig. Sie richten alle Kraft und Energie nur auf das Problem und nicht auf die Lösung. Auch im Sport gibt es viel zu oft und gerne mehr Fehleranalysen als richtig gemachte Analysen. Das erstmal bewusst zu erkennen und nur das größer werden zu lassen, was wir wünschen, mit den richtigen Gedanken und Gefühlen, mit einer zielgerichteten Aufmerksamkeit, ist der Schlüssel zu einem neuen positiven Programm, zu unserem neuen Mindset. Der erste Schritt zu diesem neuen Mindset liegt darin, zu verstehen, dass unsere unsichtbaren Energien, also das, was wir stetig denken und fühlen, sichtbar wird. Wie innen, so außen. Dies ist ein universales Gesetz und gilt für uns alle. Es kreiert unsere Realität. Der zweite Schritt ist, sich auf die Suche nach der geheimen Macht in uns zu begeben. Wenn wir verstehen, dass uns unser Unterbewusstsein eine große Chance bietet, unser Leben positiv zu beeinflussen, haben wir uns schon etwas geöffnet. Wir brauchen nun nur noch die richtigen Techniken, um unser Unterbewusstsein neu zu programmieren und es so zu nutzen, um unsere Ziele im Leben zu erreichen. Wer oder was will ich in meinem Leben sein? Welche Techniken das genau sind und wie wir sie verwenden, das werden wir uns im nächsten Kapitel genauer anschauen.